n'arrêteront que lorsque le droit sera respecté en Palestine.
Sciences Po in Paris vor genau einem Monat. Ein nationales Symbol Frankreichs, die berühmte Kaderschmiede der Republik, ist besetzt. Die jungen Demonstranten fordern unter anderem das Ende der Zusammenarbeit mit israelischen Hochschulen. Folge 63 von Frankophil über die Proteste an Frankreichs Universitäten, politischen Aktivismus in Lehre und Forschung und die Studentengeneration 2024. Am Mikrofon ist Andreas Noll.
Jeder wusste, der Kinzler, der provoziert, und dem muss man halt Paroli geben. Und da gab es wirklich tolle Debatten, an die sich wahrscheinlich viele Studenten auch erinnern werden. Das war fast meine ganze Karriere über möglich.
Klaus Kinzler hat eine großartige Zeit gehabt als Hochschullehrer in Frankreich. 1983 ist der Deutsche in das Nachbarland ausgewandert. An der Elitehochschule Sciences Po Grenoble lehrte der Germanist bis zu seiner Pensionierung vor wenigen Monaten deutsche Sprache und Kultur. Doch vor 3 Jahren löste eine Kontroverse um den Wissenschaftler eine Debatte über Cancel Culture in der französischen Wissenschaft aus. Monatelang schwelte der Konflikt an der Hochschule. Es gab Solidarisierungen mit dem Lehrer, aber auch Drohungen gegen Kinzler, der zwischenzeitlich sogar Polizeischutz bekam. Ausgelöst wurde die Kontroverse durch eine Aktionswoche an der Hochschule mit dem Titel Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie. Der Deutsch-Franzose protestierte damals gegen die Verwendung des Begriffes Islamophobie in diesem Kontext und wurde zur Zielscheibe vornehmlich extrem linker Studentengruppen. Kinzler hat vor 2 Jahren ein Buch über seinen Fall geschrieben, das Einblicke in das Innenleben französischer Universitäten bietet. Unterstützung von der Hochschulleitung in dem sich über Monate hinziehenden Konflikt hat der Wissenschaftler nicht erfahren. Im Gegenteil. Klaus Kinzler ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Herr Kinzler, Proteste an französischen Hochschulen ist unser Thema heute, aber wir wollen vor allem auf die Aktualität schauen. Seit einigen Wochen gibt es an französischen Hochschulen anti-israelische und auch antisemitische Proteste. Die meisten Institute von Sciences Po waren zwischenzeitlich betroffen, aber auch Unis in Lyon, Straßburg, Saint-Étienne oder die Pariser Sorbonne. Haben Sie diese Proteste überrascht?
Der Krieg in Gaza, der hat nicht gerade erst angefangen, als die Studenten jetzt in Paris das Institut blockiert haben, sondern der Krieg hat im Oktober angefangen. Was mich eher gewundert hat, ist, dass sie so spät reagiert haben. In Amerika ist das schneller passiert. Und ich glaube, der auslösende Moment für Frankreich war dann das, was in Columbia, in New York passiert ist, weil da einfach die Medienaufmerksamkeit auf einmal darauf gelenkt wurde, dass da diese elitäre Universität da besetzt wurde und dann auch geräumt wurde mit nicht gerade sehr hübschen Bildern. Dann ist es ja erst losgegangen in Frankreich. Und es ist eigentlich sehr, sehr überraschend, dass das nicht vorher losgegangen ist. Denn alles, was mit Islamophobie zu tun hat eigentlich, ist ja so hochexplosiv seit Jahren, dass die dann in diesem Konflikt nicht früher auf die Barrikaden gegangen sind, ist doch sehr, sehr erstaunlich.
Versuchen wir, den Zeitkorridor ein bisschen nachzuzeichnen. Sie haben gerade gesagt, die Vereinigten Staaten waren da wichtig. Ende April haben Studenten an der Sorbonne, also in Paris, einen Solidaritätscamp für Gaza errichtet. Wenig später folgten dann die Kommilitonen von der Sciences Po in Paris. Jetzt sagen Sie, die Proteste kommen aus Amerika. Ist das so ein Import aus Amerika, wie so vieles in kulturellen Fragen? Oder erkennen Sie da auch eine eigene europäische Dimension, eine eigene europäische Geschichte?
Da müsste man ein bisschen zurückgreifen. Natürlich, was jetzt diese Proteste betrifft, ist es viel zu einfach zu sagen, das kommt nur aus Amerika. Ich glaube, der Auslöser hier waren diese Bilder von den amerikanischen Universitäten, wo dann auch die Polizei eingegriffen hat, um diese besetzten Räume oder das Gelände zu befreien. Und das war dann der Auslöser, dass es eine große Israelfeindlichkeit gibt. an französischen Universitäten. Das ist absolut nichts Neues. Aber auch das ist jetzt nicht isoliert zu betrachten, sondern es ist ein Gesamtbild von einer extremen Linken, die nicht nur anti-israelisch ist. Das war jetzt natürlich, diesen Gaza-Konflikt ist jetzt sehr aktiviert worden. Das ist ein Katalysator. Von dem hat man es weniger gehört. Natürlich Boykott Israel und so weiter war immer so ein bisschen in Mode. Aber das ist diese extreme Linke, die extrem antikapitalistisch ist, die gleichzeitig postkolonial ist, die extrem die ganze anderen Importe der Vogue-Bewegung aus Amerika aufgesogen hat und die eigentlich total anti-System, also gegen das System eingestellt ist und eigentlich alles bekämpft, was der Mainstream oder die ganz normale Demokratie von sich gibt. Da brauchen wir die Amerikaner nicht dazu. Das haben wir selber. Da gab es in den 50er Jahren den Stalinismus an französischen Universitäten bis fast in die 80er. Ich habe dann noch studiert am Germanisteninstitut, da waren wirklich die großen Stalinisten noch am Ruder, hier in den 80er Jahren in Frankreich. Dann hatten wir in den 70er Jahren wieder neue Bewegungen, da ging es dann Anschluss an 68, Vietnam, und dann war eigentlich relativ lange, ich würde mal sagen, einigermaßen Ruhe. Bis dann wieder, sag mal ab 2000 vielleicht, auch über Amerika wieder ein bisschen mehr Revolte ins Spiel kam. Also jetzt nochmal zurück zu der Frage Protest gegen Israel. Wo kommt der jetzt her? Ich denke schon, dass er, wenn man genau schaut, wer da eigentlich aktiv ist, zum Beispiel der Sorbonne oder an Sciences Po. Eigentlich ist es eine Organisation, die in Berkeley, glaube ich, ihren Sitz hat. Das sind diese Students for Justice in Palestine. Und die haben das eigentlich, ich würde mal sagen, organisiert, soweit ich das durchschaue. Ja, ich bin jetzt auch nicht der große Spezialist, wie ich das, was ich gelesen habe. Die sind ja in Amerika an 350 Unis sind die präsent. Die haben auch einen Verein gegründet in Sciences Po, gleich 10 Tage nach dem Pogrom, nach dem Massenmord in Israel. Sciences Po Paris hat diesen Verein genehmigt, obwohl die Flugblätter die Gewalt von Hamas verherrlicht haben. Die Flugblätter, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, da kommen diese Gleitschirmflieger mit ihrem Motor, werden da und so weiter. Also das war relativ schnell klar, dass das extremistische Hamas-Unterstützer sind, aber die konnten ungestraft und unbehindert den Sciences Po Verein gründen. Am Anfang waren das so Attac und Nouveau Parti Anticapitalist, aber dann kamen immer mehr Leute und vor allem hat sich relativ schnell LFI eingeschaltet, die La France Insoumise.
Und natürlich Jean-Luc Mélenchon.
Der kam dann später persönlich, sogar noch im April. Aber andere Mitglieder von LFI haben sich schnell angeschlossen, diesem Protest, und haben eigentlich ihren ganzen Wahlkampf für die Europawahl relativ schnell darauf abgerichtet, auf diesen Konflikt.
Bevor wir gleich zu Mélenchon kommen, ja, ich will noch einmal kurz in Amerika verweilen. Sie haben von der Columbia University gesprochen. Sciences Po Paris gilt ja sozusagen als amerikanischste Uni aller französischen Hochschulen, wenn man so will. Sciences Po unterhält mit eben dieser Columbia University einen Austausch. Ist das für Sie eine Erklärung dafür, dass die Proteste an Sciences Po, ja, dieser Elite-Hochschule, die ja viele Minister besucht haben, besonders stark sind?
Das kann ich wirklich nicht abschätzen. Sciences Po war wirklich ein Elite-Institut. Der Traum eigentlich eines jeden jungen Franzosen, der mal irgendwie was erreichen wollte oder will, war eigentlich nach Sciences Po Paris zu gehen. Die Chancen waren recht klein, weil die Selektion extrem streng war. Unter diesem bizarrerweise zu Tode gekommenen De Coin haben die eigentlich in so eine Art Revolution eingeleitet und wollten die Universität, ich denke, weniger elitär machen, mehr Diversität reinbringen. Dann kommt eigentlich dann auch wieder noch etwas anderes hinzu, dass auch da ein Generationenwechsel stattgefunden hat, wie bei uns. Das heißt, viele Lehrer, die noch mit diesem elitären Bewusstsein ihre Karriere gemacht haben, die sind ausgetauscht worden durch junge Studenten, weil die Älteren halt in Rente gegangen sind. Die waren dann schon wieder deutlich mehr Antisystem, viel mehr, also viel extremer links eingestellt und haben dann auch viel mehr Militantisme, also viel mehr Engagement, Agitation reingebracht. Ob das jetzt nur aus Amerika kommt, im Endeffekt kommt das meiste aus Amerika. Das glaube ich schon. Aber Sciences Po hat da noch relativ lange Widerstand geleistet, würde ich sagen, um diese Elite-Universität zu bleiben. Heute ist es eigentlich nicht mehr eine Elite-Universität. Auch die Kriterien, um da reinzukommen. Ich meine, heute hat fast jeder gute Schüler hat 18 oder 19 oder 20 im Abitur. Die können ja nicht alle nehmen, die 18 oder 19 oder 20 im Abitur haben. Deswegen kommen da die politischen Kriterien dazu. Engagement in Vereinen und so weiter und so weiter. Also von Elite kann man jetzt viel weniger reden als früher. Sie haben ja auch jetzt Antennen in ganz Frankreich und es ist wirklich ein fundamentaler Wechsel, auch wenn Sie schauen, was da unterrichtet wird. Da wird natürlich auch enorm viel Gender unterrichtet, postkoloniale Studien. Und ich kenne einige von diesen Lehrern dort, von der alten Schule, die auch sagen, sie erkennen ihr Institut eigentlich nicht wieder. Es ist jeden Tag eigentlich schwieriger, mit den jüngeren Kollegen zurechtzukommen, die einfach auch, ich würde mal sagen, durch diesen Entrismus doch relativ viel Macht übernommen haben. Das heißt, es ist eine Minderheit eigentlich, diese extremistischen Lehrerelemente, aber die sitzen in allen Kommissionen, auch wo neue Lehrer eingestellt werden und rekrutieren dann eben immer nur irgendwelche Gleichgesinnten. Und so im Lauf von den 10, 15 Jahren verändert sich dann der Lehrkörper sehr, sehr stark. Gut, sind immer noch vielleicht in der Minderheit, aber das ist diese aktive Minderheit, die auch so radikale Positionen vertritt, dass eigentlich die Mehrheit es nicht wagt, dem zu widersprechen. Ich würde auch hier die Verantwortung wirklich der Mehrheit zuschieben, die einfach zu feige ist, dem was entgegenzusetzen. Ja, und deswegen verändert sich so im Laufe von 10, 15 Jahren der ganze Charakter eines Instituts, weil eine kleine Minderheit eigentlich sich durchsetzt, auf allen Ebenen das Sagen hat, abweichende Meinungen irgendwie dadurch unterdrückt, dass dann die Leute eingeschüchtert werden oder dass ja einfach bestimmte Dinge gar nicht mehr zu sagen sind, weil der Druck so groß ist.
Ja. Nun muss man in dem besonderen Fall dieser Anti-Israel-Proteste ja auch sagen, dass es bei einigen oder vielleicht sogar bei sehr vielen Demonstranten eine persönliche, familiäre Verbindung zur Lage im Nahen Osten gibt und dass die Bilder aus Gaza bei Menschen mit arabischen Wurzeln natürlich eine noch größere Betroffenheit erzeugen als bei anderen. Und doch bei solchen Konflikten geht es natürlich am Ende immer um Macht- und Deutungsfragen. Welche Machtfragen werden hier an den Hochschulen in Frankreich gerade gestellt in diesem Zusammenhang?
Der Verantwortliche von Students for Justice in Palestine, der diesen Verein gegründet hat in Paris, ist ein Palästinenser. Ja, der ist im Masterstudiengang, 28 Jahre alt. Natürlich ist er persönlich betroffen. Ja, da ist gar keine Frage. Und ich weiß jetzt aber auch nicht, und ich bin da ein bisschen skeptisch, dass es so viele arabische Studenten an Sciences Po Paris gibt. Es gibt unendlich viele ausländische Studenten. Das ist wahr. Es gehört aber auch zum Geschäftsmodell. Nicht nur in England und Amerika, auch in Sciences Po Paris bezahlen ausländische Studenten den vollen Tarif. Die zahlen deutlich mehr als der Franzose. Und deswegen gibt es da auch in den letzten Jahren immer mehr. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Studenten an Sciences Po Paris studieren, die eine emotionale Beziehung zu Gaza oder ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Muslime jetzt an Sciences Po Paris studieren. Ich würde mal sagen, vor vielleicht 10 Jahren gab es da vielleicht einen von 500. Wir haben am IEP Grenoble vielleicht 15 Muslime von 1500 Studenten oder knapp 2000 Studenten. Wissen Sie, das ist wirklich nicht viel.
Also wenn man sich die Demografie in Frankreich anschaut, dann müssten es doch eigentlich, wenn man einen prozentualen Anteil nimmt, eigentlich viel mehr sein.
Gut, wir haben relativ viele ausländische Studenten, aber relativ wenige aus arabischen Ländern. Das sind alle europäische Länder, wo unsere Austauschstudenten oder Studenten herkommen, die ein Jahr bei uns sind oder zwei. Dann ist es so, dass die französische Gesellschaft eigentlich so ist, dass die Nachkommen von Einwanderern mit nordafrikanischem vor allem Hintergrund, das ist ja das Hauptpublikum eigentlich, wenn man die Muslime in Frankreich anschaut, dass die, ich würde mal sagen, im Schnitt einfach einen sehr niedrigen Bildungsgrad haben. Da sind dann eben sehr wenige, die in Frage kommen, bei uns überhaupt diese Eingangsprüfung zu schaffen, weil die, gut, jetzt viel, viel weniger anspruchsvoll ist als vielleicht vor 10 Jahren. Und obwohl sie ja Mitgliedschaft in Vereinen und so weiter wahnsinnig unterstützt, man braucht eben trotzdem ein Abitur, also ein Allgemeinabitur, mit mindestens, sagen wir mal, 16, 17 von 20 Punkten. Das war vielleicht vor 15 Jahren noch extrem selten, aber heute sind das so 30%, die mindestens 16 haben. Das wäre schon très bien eigentlich, mention très bien. Mein Sohn, der sein ganzes Leben nichts gemacht hat, der hatte am Schluss 16, ja, weil es einfach nicht mehr schwierig ist. Aber diese Nachkommen dieser Nordafrikaner, die schaffen das nicht. Die sind auch meistens nicht in Gymnasien der Allgemeinbildenden, sondern die sind in diesen professionellen oder den technischen Gymnasien. Und damit hat man eigentlich keine Chance, bei uns reinzukommen. Das heißt, es ist weiterhin so eine Art soziale Segregation bei uns.
Wenn wir mal bei den Machtfragen noch kurz bleiben, die Studierenden ja. an Sciences Po in Paris, namentlich eben dieses sogenannte Palästina-Komitee. Ja, dieses Komitee verlangt den Stopp, unter anderem den Stopp der Zusammenarbeit mit israelischen Hochschulen. Dazu werde es nicht kommen, sagt die Leitung von Sciences Po. Wenn wir das nochmal als Machtkampf betrachten, was würden Sie sagen? Wie groß ist der Druck auf die Universitätsleitung im Moment? Ist sowas denkbar? Stoppt der Zusammenarbeit mit israelischen Hochschulen?
Also ich glaube nicht, dass es denkbar ist. Und zwar auch deshalb, weil die Sciences Po natürlich das Geld des Staates braucht. Es gab ja doch eine relativ oder eine sehr starke Intervention von Macron, der auch sofort eigentlich gefordert hat, dass Sciences Po geräumt wird. Der Innenminister hat das nochmal, also oft mit noch ein bisschen drastischer formuliert, auch der Premierminister hat das gefordert. Und es wurde dann auch sehr schnell Sciences Po geräumt von der Polizei, CRS. Es ist lustig, denn unser Institut zum Beispiel wird seit 15 Jahren eigentlich mindestens ein Semester lang, mindestens 10, 15 Tage lang blockiert. Mit wechselnden Themen, ja. Manchmal zwei Themen gleichzeitig und dann wechselt es unter der Woche und so weiter. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, bisher die Polizei kommen zu lassen. Einfach, es ist auch gar nicht möglich. Diese Autonomie der Universitäten beinhaltet auch, dass nur ein Universitätspräsident die Polizei rufen kann. Und unsere verschiedenen Direktoren kamen da nie durch, weil der Präsident immer gesagt, nee, es gibt zu viel Skandal, Polizei auf der Hochschule, an der Hochschule, das geht nicht. Ah, das ist ein absolutes Tabu. Jetzt, Sciences Po Paris ist eigentlich nicht Sciences Po Grenoble. Da geht es um eine international bekannte Institution, wo eigentlich jeder große Politiker mal 2 Jahre oder 3 Jahre gelernt hat. Und hupp, schon sind die Polizisten da und schon wird geräumt. Und deswegen, ich denke, das kann nicht sein, dass da jetzt auf einmal diese Beziehungen mit israelischen Universitäten, die schon lange existieren und wichtig sind, dass die gecancelt werden. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Da ist die Politik, die kann das nicht durchgehen lassen. Das ist ein nationales Symbol, dieses Sciences Po. Und das kann da nicht, es darf nicht befleckt werden mit so einer Maßnahme, glaube ich.
Nun gibt es von jüdischen Studenten in Frankreich die Klage, dass sie seit dem 7. Oktober ausgegrenzt würden. Andererseits, auch das muss man sagen, verlaufen die Proteste ja bislang in Frankreich weitgehend friedlich. Präsident Macron, Sie haben es gerade gesagt, hat diese Proteste trotzdem verurteilt. Er hat den Studierenden Antisemitismus vorgeworfen und er hat scharf kritisiert, dass Studenten der Zugang zur Hochschule verwehrt würde. Ist das aus Ihrer Sicht ein tiefsitzender Antisemitismus, der sich hier Bahn bricht?
Da gab es im Grunde eigentlich nur ein einziges Beispiel. Da gab es so eine große Versammlung von diesem Palästina-Komitee in Sciences Po. Und da wollte angeblich eine Jüdin, eine Vertreterin von dieser jüdischen Gewerkschaft, auch Studentengewerkschaft, wollte rein und sei dann also abgewiesen worden. Und da hat auch sofort der Präsident und der Innenminister reagiert. Und anscheinend ist die Sache viel komplizierter. Anscheinend weiß man gar nicht so richtig, ob sie die wirklich nicht reingelassen haben und so weiter. Und die Presse, die da auch sofort geschossen hat, musste da ein bisschen zurückrudern. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Ich habe keinerlei Sympathien für diese Hamas-Unterstützer, aber die Fakten sind mir auch wichtig. Da gibt es wirklich eine Art Grauzone, wo niemand wirklich jetzt heute auch nochmal behaupten würde, eine Jüdin wurde da nicht in den Saal reingelassen. Es kann sein, aber es kann gut sein, dass es auch einfach so ein bisschen Mythos geworden ist und dass da irgendwie eine kleine Rangelei war und dann wollte die gar nicht rein oder... Auf jeden Fall, dass Studenten jüdischen Glaubens sich jetzt weniger sicher fühlen, auch in Sciences Po Paris, das ist für meine Begriffe logisch, wenn da so heftig einfach auch eine terroristische Vereinigung unterstützt wird und nicht nur so abstrakt, sondern ganz klar auch mit diesen Symbolen und mit From the River to the Sea. Und ich bin kein Jude, wenn ich ein Jude wäre, ich würde mich nicht wohlfühlen. Aber jetzt daraus zu folgern, dass auf einmal die Juden in Frankreich nicht mehr sicher sind, das waren sie auch vorher nicht. Es ist halt eine sehr, sehr kritische Phase für Juden in Frankreich und an den Universitäten ist das sicherlich sehr unangenehm. Und ich glaube, auf Französisch würde ich sagen, il rase les murs. Die machen sich ganz klein und ja.
Eine andere Erklärung oder eine andere Aussage der Philosoph Alain Finkielkraut, der schreibt, dass ja Antisemitismus an den Hochschulen in Frankreich das Resultat eines als Antirassismus verstandenen Israel-Hasses sei. Ist das nachvollziehbar aus Ihrer Sicht?
Also Finkielkraut ist ein Autor, den ich sehr schätze. Ich habe, glaube ich, alles gelesen, was er geschrieben hat in den letzten 30 Jahren, seit ich in Frankreich lebe. Und er ist eigentlich ein sehr nuancierter Mensch. Jetzt in diesem Konflikt, in diesem Kontext der Zeit, schießt er manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Seine letzten Interviews fand ich wirklich nicht gut. Normal ist er besser. Aber da ist viel Emotion natürlich auch drin. Was sicher ist, ist, dass wir so eine Art Begriffsverwirrung haben in Frankreich und nicht nur in Frankreich, auch in den Universitäten der Welt. Meine Geschichte im IEP Grenoble ist ja eigentlich, ist davon ausgegangen, dass man hier in einen Topf gerührt hat, Antisemitismus, Rassismus und Islamophobie. Ja? Wogegen ich mich gewehrt habe, weil ich einfach aus verschiedenen Gründen, die ich erklären könnte, der Meinung bin, dass dieser Begriff Islamophobie aus juristischen, konzeptuellen, historischen und politischen Gründen einfach nicht in diese Reihe reingehört wie Antisemitismus und Rassismus. Dass eigentlich der Begriff Islamophobie so eine Art Kampfbegriff geworden ist von Linksextremen, aber die sich irgendwie auch verbandelt haben mit islamistischen Bewegungen, für die das ein perfekter Begriff ist, um jegliche Kritik am Islam zu unterbinden. Und jegliche Kritik am Islam, was ja eigentlich nur eine Ideologie ist oder wenn Sie wollen, eine Religion ist, den Islam zu kritisieren, ist ja noch nicht Rassismus. Vor allem in Frankreich, wo wir ja den Voltaire hatten und der gesagt hat, die Kritik an der Religion ist eigentlich der erste Schritt zur Freiheit der Menschen. Diese Unterbindung jeglicher Kritik am Islam als Islamophobie zu bezeichnen, ist der große Supertrick eigentlich gewesen und der super gut funktioniert in Frankreich, vielleicht in anderswo auch. Ich denke in Frankreich noch mehr, weil wir einfach noch viel mehr Muslime haben und viel mehr Linksextreme haben und viel mehr Islamisten haben als anderswo. Dass also da auch die Opferrolle auf einmal dann umgekehrt wird. Früher waren ja die Juden eigentlich diejenigen, die 6 Millionenfach ermordet wurden. Und jetzt ist auf einmal Israel das genozidäre Land. Und die Muslime sind auf einmal die Juden von gestern. Dass hier jetzt auf einmal Kritik am Islam als Rassismus bezeichnet wird oder dass auf einmal der Muslim das große Opfer der Zeit ist, was er einfach nicht ist, vielleicht in China oder in Birma oder sowas, aber in Frankreich werden keine Muslime ermordet, da werden Juden ermordet oder Lehrer oder Journalisten von Islamisten, aber es werden keine Muslime ermordet. Und dass jetzt auf einmal der Muslim das Opfer der Zeit ist, Gaza ist ja der große Katalysator auch. Da kann man jetzt sagen, hier gibt es 30.000 Tote, die von Juden, gut, getötet wurden. Ermordet ist vielleicht nicht das richtige Wort in einem Krieg. Auch da weiß man nicht jetzt, wie viel sind Kämpfer, wie viel sind Nichtkämpfer und so weiter. Aber das ist ein super Katalysator auch, der viele bestärkt und jetzt das Ganze auch noch viel intensiver macht, auch den Universitäten, dass auf einmal jetzt nicht mehr der Antisemitismus das Problem ist, sondern dass die Islamophobie ein Problem ist. Also, dass die Muslime jetzt massenweise und systematisch getötet werden. Was natürlich völliger Humbug ist. Aber das ist das gefundene Fressen und eigentlich der große Glücksfall für die Linksextremen und für die Islamisten, die einfach in ihrer Opferrolle jetzt eigentlich nicht nur bestätigt werden, sondern sakralisiert werden.
Wenn Sie von Ihrer eigenen Geschichte sprechen, muss man vielleicht nochmal dran erinnern, das war vor 3 Jahren, da wurden Sie von Studentenvertretern als, ich glaube, Faschist tituliert, weil Sie eben bei einem Hochschulprojekt den Begriff der Islamophobie in Frage gestellt hatten, als er in einem Atemzug mit Rassismus und Antisemitismus verwendet wurde. Und wenn ich mich da noch richtig dran erinnere, dann wurde damals auch ihr Name an Wände der Hochschule geschrieben. Die ganze Angelegenheit ist eskaliert. Was haben Sie jetzt 3 Jahre später aus dieser Erfahrung gelernt, die Sie da gemacht haben? Welche Lehren haben Sie da rausgezogen?
Kleine Korrektur, ich wurde zunächst vor allem als Islamophob bezeichnet. Dann auf der Mauer stand dann tatsächlich Faschist und Islamophob. Darunter stand, die Islamophobie tötet, was dann suggeriert, dass ich eventuell mit meiner Islamophobie auch dazu beitrage, eventuell Muslime zu töten oder das gutheiße. Angefangen hat es mit einer großen Hetzkampagne gegen mich, anlässlich dieser Diskussion unter Studenten und einer Kollegin auf den sozialen Netzwerken, wo man mich auch in die Nähe der Rechtsextremen eigentlich gestellt hat, mit einer Konstruktion von Argumenten, die ziemlich bei den Haaren herbeigezogen wurde. Ich war mein ganzes Leben so ein bisschen der Liberale, le liberal de service, also der Zentrist, aber in wirtschaftsliberal und aber auch sozialliberal. Und dass dann auf einmal so einer als Faschist bezeichnet wird, war dann doch irgendwie schon ein bisschen erstaunlich. Nur weil er eben auch eine Meinung geäußert hat, die den jungen Musliminnen, die in der Gruppe waren und meiner Kollegin nicht gefallen hat. Die dann auf einmal beschlossen haben, dass jemand, der solche Dinge formuliert, bestraft werden muss von der Leitung meines Instituts, dann noch auch angegriffen wird von großen Forschungsinstituten und so weiter. Gut, das ist alles Prähistorie. Ich habe heute noch mal reingeguckt in mein Buch, um mich ein bisschen auf das Gespräch mit Ihnen vorzubereiten. Wenn Sie jetzt fragen, wie ich das heute sehe, dann würde ich sagen, was ich erlebt habe, ist vielleicht noch relativ harmlos gewesen und dass die Situation sich seitdem deutlich eigentlich verschlimmert hat.
Woran machen Sie das fest?
Ich habe natürlich Kontakt weiterhin zu Kollegen, die dort arbeiten. Meine Freundin zum Beispiel arbeitet in dem Institut, wo ich gearbeitet habe. Ich mache das fest daran, dass zum Beispiel, wo es früher noch Debatten gab, hat man Leute eingeladen zu verschiedensten Themen eigentlich auch, wo dann auch manchmal Leute eingeladen wurden, die nicht unbedingt linksextrem waren, sondern vielleicht einfach ganz normale Leute waren, um es mal so zu formulieren, dass heutzutage nur noch militante Vertreter von irgendwelchen militanten Gruppen eingeladen werden und dann haarscharf das vor den Studenten vielleicht in einer fingierten Debatte von sich geben, wo jeder sowieso einverstanden ist. Also wenn Sie da bei uns in den Gängen durchgehen und die Plakate sehen von angekündigten Veranstaltungen, das ist alles wirklich nur antikolonial, antikapitalistisch, radikal feministisch und alles, was Sie überhaupt nur wollen. Da gibt's absolut keinen Platz mehr für andere Dinge. Das heißt nicht, dass wir nicht Lehrer haben, die weiterhin forschen über Dinge, die damit nichts zu tun haben. Aber das ist, wie ich vorher gesagt habe, eben diese Mehrheit, die sich klein macht, die sich um nichts mehr kümmert, die ihre Artikel versucht zu veröffentlichen oder so, aber die absolut nicht versucht, hier irgendwas zu korrigieren. Man sieht es auch, ein anderes Zeichen, was ich eigentlich nur einmal erlebt habe, und das war eigentlich schon das Ende bei mir, ist, dass wenn Studenten, vor allem im ersten oder zweiten, dritten Jahr bei uns, wenn die konfrontiert werden mit Meinungen, die ihnen jetzt vielleicht nicht gefallen. Ich gebe ein Beispiel. Frauen werden weniger und bekommen weniger Gehalt als Männer. Ja? Wenn man dann versucht, wissenschaftliche Studien mit denen vorzustellen und sagen, dass es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, dass man da vielleicht einberechnen muss, ich weiß nicht, die Ausbildung, ob sie Vollzeit arbeiten, welchen Beruf sie gewählt haben, ob sie Lehrerin sind oder ob sie Ingenieur sind und so weiter. Wenn man das alles mit reinrechnet, gibt es jede Menge Studien, die sagen, ja, dann ist dann vielleicht immer noch ein bisschen was übrig, aber nicht die 20%, von denen man immer spricht, sondern vielleicht 4% oder sowas. Okay, egal, wir diskutieren jetzt nicht darüber, sondern wenn Sie das Studenten heute, und das habe ich mal versucht, das war eines meiner letzten Experimente mit Studenten, das zu diskutieren, dann ist am Ende des Unterrichts, weinen dann 2 Mädchen. Einfach, die kommen dann zu einem und sagen, nein, das ist doch, jeder sagt doch, dass es diesen Unterschied gibt. Sie können doch nicht sagen, dass es den nicht gibt. Das muss doch stimmen, wenn es jeder sagt. Und dann sage ich, das heißt nicht, dass wenn jeder das sagt, bei den Leuten, die sie kennen, dass das stimmt. Es gibt ja in der Wissenschaft auch Leute, die dann Untersuchungen machen. Da gibt es vielleicht andere, die andere Untersuchungen machen und irgendwo befindet sich die Wahrheit. Aber nicht unbedingt da, wo jetzt in ihrem Umfeld alle denken, das sind 20%. Das muss offen sein für eine wissenschaftliche Diskussion und daraus kann man was lernen. Aber dann fangen diese jungen Leute an zu weinen. Das ist etwas völlig Neues. Ich hatte es auch noch ein andermal, da habe ich so Umfragen gemacht bei meinen Studenten, das war vor 2 Jahren, war alles anonym natürlich. Da hat sich herausgestellt, 80% wären Unterstützer von Mélenchon. Und nur 17% haben unser Gesellschaftsmodell, also politisches Modell, auch unterstützt. Das heißt, parlamentarische westliche Demokratie mit Marktwirtschaft. 17% fand das okay. Und dann habe ich Ihnen einen Text vorgestellt von einem Schweizer Autor. Der Titel heißt Das Utopia-Syndrom. Sagt, dass junge Studenten eigentlich unsere Welt, die sie total schlimm finden, ist alles nur Diskriminierung, ungerecht und wir machen den Planeten kaputt und es bricht die Hölle eigentlich. Dass die nicht gucken, wie es vielleicht in den 170 anderen Ländern ist, von den 200, die es gibt auf der Welt, wo es eigentlich 10-mal schlechter ist und manchmal wirklich die Hölle ist. Und das vielleicht nur in 30 Ländern auf der Welt und vielleicht nur bei 500 Milliarden Menschen so toll ist wie bei uns. Das heißt, so viel Freiheit, so viel Gesundheit, so viel Bildung. Und dass diese jungen Menschen sich überhaupt nicht dafür interessieren. Die hängen an einem utopischen Modell und alles, was dem nicht entspricht, so ein bisschen wie eigentlich der Himmel irgendwie von Christen. Alles, was nicht dem Paradies entspricht, ist die Hölle. Dazwischen wollen die nichts. Und wenn ich dann sage, jetzt schau doch mal nach Iran, wie es den Frauen da geht, dann fühlen die sich total angegriffen sofort, weil ich hier verschiedene Kulturen vergleiche und sage, die unsere ist besser als eine andere. Die gehen davon aus, dass alle Kulturen sowieso gleichwertig sind. Und diese Suprematie, diese Überheblichkeit des Westens mit seinen universalen Werten, Menschenrechte und so weiter, lehnen die völlig ab. Ja, deswegen kann man auch mit denen nicht sprechen und sagen, vergleich doch mal. Nee, die wollen nicht vergleichen. Alle Kulturen sind gleich gut und bei uns ist es die Hölle. Vielleicht ist es bei Hamas auch die Hölle und Iran auch, aber bei uns ist es genauso die Hölle.
Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, der Aktivismus in der Wissenschaft, in der Bildung hat massiv zugenommen. Mit welchen Folgen? Was erwarten Sie für die kommenden Jahre? Was bedeutet das für die Qualität auch der Wissenschaft und der Bildung an den Hochschulen?
Da muss ich jetzt nochmal zurückkommen. Ich habe jetzt gerade von den Studenten gesprochen. Und diese Studenten sind ja eigentlich nicht schuld. Die kommen ja zu uns, diese Institute der Politikwissenschaften, diese sogenannten Elite-Institute, schon voll mit Vorurteilen. Die sind eigentlich schon perfekte postkoloniale Antikapitalisten. Und das haben sie im Lycée schon gelernt. Von ihren jungen Lehrern in Geschichte, Wirtschaft und vielleicht Philosophie. Und die wollen eigentlich bei uns nur ein bisschen shoppen gehen und eigentlich eine wissenschaftliche, so eine Art Lack über ihre Vorurteile drüber. Dass wir ihnen das praktisch geben und sagen, was ihr da glaubt und so, das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Unsere Studenten sind eines. Jetzt die anderen, Sie haben gerade gesprochen von der Vermischung zwischen Wissenschaft und Militantismus oder politischem Engagement. Das Aktivismus, ja. Das ist bei uns in den letzten Jahren doch ganz, ganz deutlich weitergegangen. Und zwar insoweit, dass jetzt die Lehrer, diese jungen Forscher, das nicht so irgendwie im Geheimen machen, sondern öffentlich sagen, ja, unsere Forschung ohne Aktivismus hat gar keinen Sinn. Ja, da gibt es ein Beispiel, das hat mich wirklich umgeworfen, davon spreche ich auch in meinem Buch, von dem wahrscheinlich zukünftigen Direktor unseres Instituts. Der hat vor 2 Jahren einen Artikel geschrieben mit einem anderen Kollegen, waren Freunde von mir vorher. Da ging es drum, décrire, comprendre, transmettre, agir. Die beziehen sich auf einen Soziologen, der heißt Pierre Fabre, und von dem lassen sie immer was lesen in ihrem Masterkurs zu den Methoden der Forschung. Und dieser Pierre Fabre, der in Sciences Po Paris unterrichtet, lange ist ein angeblich großer Soziologe, der sagt, comprendre le monde pour le changer. Und er sagt auch, die Neutralität des Forschers, die ja von Weber zum Beispiel, Max Weber, gefordert wurde, diese axiologische Neutralität, ohne die man eigentlich in den weichen Fächern, wie nicht in Mathematik oder sowas, in den weichen Fächern gar nicht arbeiten kann, die sei eigentlich völlig veraltet. Man müsste sich völlig lösen von dem. Ein Satz, den ich zitieren werde, ich werde ihn vielleicht gleich übersetzen gleichzeitig. Übrigens benutzen in Ihrem Artikel benutzen Sie nur das Feminin, die Forscherin. Als gäbe es keine Forscher. Ja, das ist also die inklusive Schreibweise noch ein bisschen weitergetrieben. Ja, da gibt es also keine Forscher. La neutralité des chercheuses, si tant est qu'elle soit possible, n'est pas souhaitable. Also die Neutralität von Forscherinnen, ich nehme an, es gibt auch Forscher, ist wahrscheinlich gar nicht möglich, aber wenn es möglich wäre, ist sie gar nicht wünschenswert. Ja? Und das schreiben die in einem Artikel, der veröffentlicht wurde, in der Zeit von dem Skandal an Sciences Po, ein paar Monate später. Weil ich das ihnen auch vorgeworfen habe, dass sie sehr aktivistisch sind in ihren Unterrichten. Und es gibt da 1000 Beispiele auch in meinem Buch, wo ich das an ganz konkreten Sachen festmache. Aber sie stehen dazu.
Und was heißt das für die Qualität der Forschung und der Lehre aus Ihrer Sicht?
Ja, ich bin jetzt nicht Max Weber. Ich glaube, der Max Weber hat da mehr drüber nachgedacht als ich. Und ich denke auch, was Max Weber vor 100 Jahren gesagt hat, stimmt auch noch. Wenn Sie in eine Forschung rangehen, voll mit Ideologie, dann werden Sie natürlich dadurch beeinflusst. Das heißt, wenn Sie dann eine Feldstudie machen, dann suchen Sie natürlich nur Daten, eventuell, die Ihre gefestigte Meinung oder Ihre Grundüberzeugung, die ideologisch beeinflusst ist, natürlich stützen werden. Sie werden nicht sich für Sachen interessieren, die das eventuell abschwächen könnten. Also die Forschung kann eigentlich nur darunter leiden. Und es ist wirklich jetzt nicht, weil ich das sage, das weiß jeder eigentlich, der sich schon mit Epistemologie oder Heuristik beschäftigt hat. Forschung, wo Sie in den Sozialwissenschaften Ihre eigene Meinung zum Ausdruck bringen wollen, ist keine Forschung mehr. Das ist mehr oder weniger ein Flugblatt, wo da draufsteht, Ende mit dem Kapitalismus oder wir brauchen eine Revolution oder irgendwas Simplistisches. Es ist ja nicht so nur, dass Sie das in Ihrer Forschung, dass Sie darüber überzeugt sind, dass man nicht neutral sein muss, sondern, wovor auch Weber natürlich stark gewarnt hat, auch in der Lehre. Der Student ist ja dem Lehrer ausgesetzt. Der muss dem zuhören. In dem Fall von diesem wahrscheinlich zukünftigen Direktor, der ist wahnsinnig beliebt bei unseren Studenten. Der hat Charisma. Wenn der dann sagt, zum Beispiel, der sagt das in der Öffentlichkeit, als unser Institut blockiert war, das Blockieren unseres Instituts ist zwar illegal, aber notwendig, weil die Regierung Macron keine Legitimität besitzt, die Rentenreform durchzuführen. Und dann dekliniert darunter, warum haben die keine Legitimität? Erste Runde, Macron nur 27%, Wahlbeteiligung war jetzt 80%, da sind es nur noch etwa 17% oder 20. 20% ist nicht gerade viel, wo soll der da die Mehrheit irgendwie hinter sich haben? Zweiter Wahlgang, 66% für Macron. Aber das zählt auch nicht, denn die haben ja alle nicht für Macron gestimmt, sondern gegen Le Pen. Also, ergo, quod erat demonstrandum, der Macron hat in einer so großen Frage nicht die Legitimität, eine Rentenreform durchzuführen. Das sagt der vor Studenten, vor dem Institut, das gerade blockiert wird, illegal, um das Blockieren des Instituts zu. Ist ein Wissenschaftler, ein brillanter Typ, ja? Was wollen Sie da sagen? Der kann kein Forscher sein und auch dürfte der kein Lehrer sein. Das ist jemand vom Staat bezahltes, der ist bezahlt dafür, nicht Leute zu indoktrinieren, eben will sie aufzuhetzen gegen einen Aufstand eigentlich. Denn wenn Macron nicht oder seine Regierung keine Legitimität mehr hat, wer hat sie dann? Dann haben es nur Aufständische.
Nun haben Sie in Grenoble ja einen grünen Bürgermeister, aber in der Region Auvergne-Rhône-Alpes regieren die Konservativen und auf nationaler Ebene regiert Macron. Handelt dieser Forscher dann nicht gegen seine eigenen finanziellen Interessen und die des Instituts?
Nee, da stimmt gar nichts vom Bürgermeister. Das meiste Geld kommt vom Staat. Das Hochschulministerium bezahlt alle Lehrer zum Beispiel. Wir sind Staatsbeamte, die Region bezahlt auch einen Teil. Und in meiner Geschichte, als ich suspendiert wurde vom Dienst, hat der Wauquiez angeordnet, dass die Subvention der Region an Sciences Po gecancelt werden, als praktisch politische Strafe dafür, dass die Lehrer mich nicht unterstützt haben damals. Diese, was da gestrichen wurde an Geld, das waren, ich glaube, 100.000 Euro oder sowas. Das Budget von Sciences Po Grenoble sind, glaube ich, 12 Millionen Euro. Forscher und Lehrer bei uns, die sind einfach, ich meine, die können sich absolut alles erlauben. Ja? Die sind Staatsbeamte auf Lebenszeit. Da gibt's nie irgendwie eine Konsequenz, wenn jemand offen Propaganda macht für irgendwas, wenn es nicht strafbar ist, dem kann nichts passieren. Und in dem Milieu, wo er wohnt, wo er lebt, der ist umgeben von Gleichgesinnten. Ja, verstehen Sie da? Und die anderen, die nicht gleich sind, die sagen ihm nichts. Ja, es ist wirklich ein Mikrokosmos, der auch mit dem normalen Frankreich nichts zu tun haben. Wenn ich manchmal erzähle, was da vor sich geht, ich habe Freunde, die sind Bauern, die sind Ingenieure, ganz verschiedene Menschen. Entweder lachen sie sich halb tot oder die schlagen sie auf den Kopf und reißen sich die Haare raus. Ja, wenn ich erzähle einfach, ja, was unterrichtet wird bei uns oder was da passiert mit den Blockagen oder es ist wirklich so ein bisschen wie in der Irrenanstalt für normale Menschen, die in diesem Milieu nicht leben. Jeder hat das Recht zu machen, was er will und der denkt, er muss jetzt Propaganda machen. Antikapitalismus zum Beispiel ist absolut normal und eigentlich ein Muss in unserem Institut. Ich glaube, ich bin mit einem, der jetzt nicht mehr da ist, der Einzige, der die Marktwirtschaft positiv einschätzt. Vielleicht noch zwei, drei, die was sagen.
Ja? Wo studieren dann die zukünftigen Manager?
Ja, die studieren nicht bei uns. Wir haben einen Master und der ist Master Finance. Aber das sind die meisten dann, also im Master nehmen wir auch Studenten von außerhalb auf. Und das sind dann, die meisten sind dann Studenten, die von außerhalb kommen. Und das ist dann wirklich ein kapitalistischer Master. Aber sonst haben wir eigentlich sehr viel Ausbildung, auch Master und enorm viel Unterricht über Ökonomie sozial. Wir haben keinen Makroökonomieunterricht, auch keinen Mikroökonomieunterricht. Unsere Studenten mögen keine Ökonomie. Die mögen sowieso den Kapitalismus nicht. Deshalb ist auch die Ökonomie was ganz Schreckliches. Was sie gerne tun, ist zu lernen, wie man das Geld, das der Kapitalismus erwirtschaftet, ausgibt. Und das ist dann diese Ökonomie sozial. Und das mögen sie total. Und da haben sie natürlich auch Lehrer, die ihnen da alle ihre Vorurteile und ihre Träume irgendwie wissenschaftlich untermauern, ja.
Und wo landen die Studierenden dann am Ende? Also welche Jobs bekommen die?
Also das hat sich auch sehr stark geändert, weil eben auch unsere Studenten nicht mehr so große Leuchten sind, vielleicht wie vor 15 Jahren, sind auch die Ansprüche jetzt viel kleiner geworden. Sagen wir mal so, es gibt 35% die öffentliche Konkurs. Machen Sie wissen, was das bedeutet, diese Konkurs. Das heißt, man will da in Staatsdienst eintreten, eventuell im Staat oder in der Region oder im Departement. Und da gibt es so Konkurs, bereitet man sich vor. Wir bereiten es auch am IEP vor. Und da gibt es dann sehr verschiedene, kleinere, höhere, mittlere, ganz hohe. ENA wäre das höchste, aber wir haben seit Jahren keinen mehr gehabt, der in ENA aufgenommen wurde. Jetzt haben wir einen, der im Ministerium für Auswärtige Beziehungen aufgenommen ist, aber das ist der Superstar dieses Jahr. Ansonsten sind es eher so mittlere Konkurs. Es ist ein Drittel, kommt da unter irgendwie als Chef der Sektion in irgendeiner Verwaltung oder irgendwie. Also große Sprünge kann man da nicht machen. Ja. Oder aber öffentlicher Dienst, dann haben wir jede Menge Leute, die in Vereinen unterkommen, ja, wo natürlich auch öffentliches Geld ausgegeben wird. Ein paar wenige gehen Journalismus und sehr viele machen was ganz anderes. Die hängen dann irgendwie alles an den Nagel und machen dann halt was Alternatives oder sowas. Wenn Sie jetzt denken, dass unsere Studenten sehr viel Geld verdienen im Durchschnitt, dann denke ich, dass es absolut falsch ist. Die werden wahrscheinlich weniger Geld verdienen, deutlich weniger als ich als kleiner Lehrer am IOP verdiene. Die meisten, die werden einfach happy sein, wenn sie einen sicheren Job haben. Bei Sciences Po Paris ist es wieder ein bisschen anders. Da ist das Netzwerk wahnsinnig effizient. Wir haben natürlich auch ein Netzwerk, wo die Anciens, die ehemaligen Diplomé und so weiter, dann so ein bisschen Steigbügelhilfe geben. Aber in Paris ist, wenn Sie im Moment noch das Diplom von Sciences Po Paris haben, dann kommen Sie in Kreise rein und dann kommen Sie auch noch schnell in wirklich so große Beraterfirmen und so weiter rein. Da ist es ein bisschen anders bei uns. Das ist jetzt nicht so lustig. Die wissen ja auch nicht viel. Die können ja auch gar nichts. Es ist so, dass wir ein paar Master haben, die nicht schlecht sind. Zum Beispiel haben wir einen Master auch, der hat zugemacht, das war einer unserer besten. Da ging es um Umfragen, Meinungsforschungsinstitute, so die Ausbildung, die man dazu braucht. Das weggegangen sind die Studenten wie geschnittenes Brot, haben gut verdient, kommen auch teilweise in super amerikanische Firmen rein. Aber alles, was wirklich dann mit Geld verdienen was zu tun hat, das stirbt so langsam ab. Es ist auch so, kleines Beispiel. Wir haben im dritten Jahr eingeführt, vor 2 Jahren, glaube ich, dass jeder Student so ein Mini-Stage im dritten Jahr in einer privaten Firma machen muss. Riesenprotest der Studenten. Die lehnen das grundsätzlich ab, in einer privaten Firma irgendwie überhaupt dahin zu gehen. Oder dass nach Fortbildung irgendwie, dass da Leute aus diesen Unternehmen kommen und dann irgendwie so ein bisschen erzählen, wie es dazugeht. Das wurde bestreikt. Das wurde boykottiert. Das ist so ein bisschen das Gift. Das ist das Böse. Das private Unternehmen, wer da irgendwie sich Freund macht mit dem, der ist wirklich auf der ganz, ganz üblen Seite.
Jetzt haben Sie am Anfang, wenn ich das des Gesprächs, wenn ich das so mit meinen Worten wiedergeben möchte, gesagt, diese Politisierung der Hochschulen, das passiert so in Wellen. Sie haben die Stalinisten genannt, Sie haben nach 68 in den 70er Jahren das genannt. Dann haben Sie gesagt, okay, dann hatten wir, ich sage es mal ganz platt, 20 Jahre oder 25 Jahre Ruhe. Da war das nicht ganz so schlimm. Jetzt eben diese neue Welle seit den 2000er Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Glauben Sie, diese Welle ist im Moment auf dem Höhepunkt oder erwarten Sie, dass das noch weiter anhält?
Die Frage hat mir öfters gestellt, jetzt, seit ich da ein bisschen ins Rampenlicht gerückt bin. Ich möchte so ein bisschen präzisieren, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe eigentlich meine ganze Karriere, meine ganze Lehrerkarriere bestritten außerhalb der Welle. Ich hatte das Privileg vielleicht, in normalen Zeiten, also für Universitäten vielleicht außergewöhnlichen Zeiten, aber in Zeiten so zu arbeiten, wo eigentlich alles möglich war, was nötig ist, um ein Lehrer zu sein an der Universität in Sozialwissenschaften, also im Institut für Politikwissenschaften. Ich habe mich die meiste Zeit auch wahnsinnig amüsiert. Ich konnte machen, was ich wollte. Alle Debatten waren möglich. Ich war ein bisschen der Advocatus Diabolus, durfte auch wirklich provozieren. Jeder wusste, der Kanzler, der provoziert und dem muss man halt Parodie geben. Und da gab es wirklich tolle Debatten, an die sich wahrscheinlich viele Studenten auch erinnern werden. Das war fast meine ganze Karriere über möglich. Bis vielleicht vor vier Jahren, da kam auf einmal eine Gruppe aus Deutschland zurück, die haben jegliches Thema, was mit Ökonomie zu tun hatte, einfach boykottiert. Er sagte, kein Bock da drauf und sie sind sowieso Neoliberaler und mit ihnen wollen wir darüber nicht reden. Punkt. Hatte ich meine ganze Karriere nicht erlebt. Ja? Aber ich war so ein bisschen Windschatten von diesen verschiedenen Revolten. Jetzt wird es lange andauern noch. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Prophet. Wenn ich mir denke, wie intellektuell schmalspurig die heutige Revolte daherkommt, das sind ja auch nicht, wenn ich dran denke, meine großen Schwestern, das waren 68erinnen, ja, die hatten Power. Die waren auch nicht so wie ein Schneeflöckchen, das gleich weint, wenn man ihm das Gegenteil sagt. Wenn man sagt, du bist ein blöder Kommunist, hast keine Ahnung, geh doch mal rüber in die Sowjetunion oder sowas, gell. Da haben die nicht gleich geflennt, sondern die hatten dann schon was zu sagen, gell. Aber unsere, die haben ja gar nichts zu sagen, die flennen gleich. Oder rennen sie zum Direktor und sagen, der hat mich irgendwie, der hat mich beleidigt oder der hat mich angegriffen, ich fühle mich gar nicht mehr wohl und ich muss mein Safe Space und so weiter. Aber es ist ja nicht so, nur so die Mentalität. Ich habe viele Bücher gelesen über Postkolonial oder die Gender-Sachen von Butler. Nicht zu Ende, denn mehr als 50 Seiten schaffe ich das nicht. Und ich denke, das ist intellektuell unterirdisch. Und wenn ich das mir überlege, das geht mir ja nicht in den Kopf rein, wie Leute Bücher schreiben können auf diesem Niveau irgendwie. Wie so Gurus eigentlich. Da denke ich, das sind irgendwie Gurus, die irgendwelchen Leichtgläubigen dann irgendeinen Schwachsinn erzählen und dafür zahlen lassen und dann, dass die sich wohlfühlen oder... Das ist irgendwie für mich nur unterirdisch. Und ich denke mir, sowas Unterirdisches kann nicht lange dauern. Das kann nicht nochmal 10 Jahre dauern. Das heißt jetzt aber nicht, dass das alles ungefährlich ist und dass alles wieder gut wird jetzt in ein paar Jahren. Wir erleben nicht nur das, was an den Universitäten passiert. Sciences Po und alles dieser Mikrokosmos. Frankreich, das sind fast 70 Millionen Leute. Davon können sich vielleicht 2% damit identifizieren, was da in Sciences Po so gelabert wird. Und der Rest nicht. Aber wir sind in einer Zeit der Radikalisierung, der Polarisierung. Wir haben in Frankreich um die 30% Potenzial auf der rechtsextremen Seite. Wir haben eine relativ starke linksextreme Szene, deutlich stärker als in Deutschland. Was dann dazwischen noch übrig bleibt, da denkt man schon fast ein bisschen an den Weimar. Demokraten werden langsam so ein bisschen, geht Richtung Minderheit eigentlich, oder? Und außerdem sind sie so sehr zerstritten, dass sie gar nicht die Kraft haben. In Frankreich könnte man eine Mitte-Links-Rechts-Regierung eventuell auf die Beine bringen. Aber die Politik ist ja auch so zerstritten. Die Republikaner wollen nicht mit den Sozialisten, die wollen nicht mit Macronisten. Auf jeden Fall. Wir haben dann wahrscheinlich als nächste Präsidentin eine Le Pen. Das weiß jetzt auch niemand, aber die Wahrscheinlichkeit steigt eigentlich jeden Tag. Ich fürchte einfach, dass diese Wok-Geschichte, was an Sciences Po passiert, jetzt nicht wirklich so schlimm ist. Aber wir haben eine Instabilität, eine politische, dazu kommt eine finanzielle. Frankreich ist bankrott. Deswegen hat ja auch der Macron in seiner Rede in der Sorbonne jetzt die Werbung wieder gemacht für Der will jetzt auf jeden Fall europäisches Geld, weil er keins mehr hat. In Frankreich gab es schon einen nationalen Herzinfarkt eigentlich, nur weil man ein bisschen die Rentenreform zu reformieren, die total defizitär waren. Und wenn jetzt aber Frankreich deutlich weniger Geld ausgeben muss in den nächsten Jahren, ich weiß nicht, was da passieren soll. Und das unter einer eventuell rechtsradikalen Präsidentin. Die Unruhen, die es schon immer gibt in Frankreich, die können ja beim Kleinsten aufflackern. Ich sage jetzt nicht, wir gehen in Richtung Bürgerkrieg. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu wirklich weitgehenden Gewaltausbrüchen kommt. Vor allem, wenn jetzt wirklich das gemacht werden muss, was gemacht werden muss, das heißt die öffentlichen Ausgaben, die ja immer so ein bisschen den sozialen Frieden noch geschaffen haben. Man wusste, man geht gegen die Mauer, aber man hat keine bessere Idee gehabt. Und wenn das jetzt aufhören muss, und es muss aufhören, ich weiß nicht, was passiert. Und dass dann diese ganze extrem linke Meinungsführerschaft, die teilweise mit der Rechtsextremen eigentlich die gleiche Meinung hat, dass unser System ja sowieso nur korrupt und verdorrt ist und dass die Menschen, die richtigen Franzosen, gar nicht gehört wird und so weiter, dass da irgendwie alles zusammenbricht. Ja? Das ist ein bisschen die Sorge, die mich umdreht.
Folge 63 von Frankophil über die Lage an den Hochschulen in Frankreich mit dem Germanisten Klaus Kinzler von der Sciences Po Grenoble. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Dank für Unterstützung und Förderung geht an das Gustav Stresemann Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.